Ich möchte heute Morgen mit euch in ein Thema einsteigen, und zwar in das Thema Fürbitte. Die Predigt soll lauten: Der priesterliche Dienst der Fürbitte. Es gibt ja die unterschiedlichsten Gebetsformen. Es gibt den Lobpreis, es gibt die Anbetung, die wir ja auch reichhaltig in unserer Gemeinde praktizieren und die gerade so in den letzten Jahrzehnten in der Christenheit wirklich aufgekommen ist. Gott zu loben und zu preisen, ihn anzubeten, das gehört heute dazu. Und das, liebe Geschwister, werden wir in alle Ewigkeit machen. Wir werden in alle Ewigkeit, Gott rühmen, uns immer wieder an dieser Güte, Gnade und diesem Erbarmen, es ist unbeschreiblich. Es gibt aber auch noch eine andere Form des Gebetes, und das ist die Fürbitte. Natürlich gehört zu dieser Fürbitte auch das Gebet für kranke Menschen. Geschwister, und die Fürbitte, es ist eine Gebetsform, die wir nur für dieses Erdenleben haben. In Ewigkeit werden wir keine Fürbitte mehr brauchen, denn wir werden alles haben. Wir werden rundum versorgt sein. Und deshalb ist es so wichtig, über diese Fürbitte einmal nachzudenken und diese Fürbitte vor allen Dingen auch recht im persönlichen Leben und auch im Gemeindeleben zu praktizieren. Und Lob und Dank, wir tun es auch. Ich möchte zunächst einmal drei Personen mit euch betrachten. Zwei aus dem Alten Testament. Es geht da nämlich um Abraham und Hiskia. Und dann geht es noch um einen Missionar, den James Fraser. Der war China-Missionar. Und den wollte ich euch dann zum Schluss auch noch einmal vorstellen. Doch zunächst einmal zu Abraham. Das Wunderbare ist ja, wenn ich das Wort Abraham sage, dass ihr diese Geschichte alle kennt. Abraham, der ist bekannt bei Christen. Abraham wurde von Gott berufen, 1. Mose Kapitel 12, und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham zog aus, wie ihm der Herr gesagt hatte. Liebe Geschwister, wenn wir auf das Leben von Abraham schauen, dann haben wir vor uns keinen lupenreinen Heiligen. Könnt ihr das unterstreichen? Ja, Abraham war ein Mensch mit Stärken, mit Schwächen, mit Fehlern, mit Kanten. Und es wird offen im Wort über sein Leben berichtet. Er kam also dort nach Kanaan, wie der Herr ihm befohlen hatte. Und es drohte eine Hungersnot. Und was machte er? Er sagte: Hier bleibe ich nicht. Ich wandere nach Ägypten. Dort gibt es Brot in Hülle und Fülle. Der Nil versorgt die Menschen. Und so tat er es auch. Und er wusste auch, was für einen Preis dafür er zahlen musste. Er sagte nämlich vorher zu seiner Frau: Pass auf, wenn die Ägypter dich sehen, dann wird der Pharao darauf aufmerksam werden und er wird dich in deinen Harem holen. Verschweige, dass du meine Frau bist, sonst bringen sie mich um. Und so geschah es auch. Er verschacherte seine Frau. Und was kriegte er dafür? Reichtum und Ehre. Gott selbst musste eingreifen. Gott selbst musste den Pharao plagen und sagen: Du, pass mal auf, so geht das nicht. Und Abraham wurde förmlich aus Ägypten vertrieben. Tja, das ist also unser Abraham, der Vater des Glaubens. Das nächste ist, das wisst ihr auch, ich brauche es nur zu erwähnen, Gott hat ihm einen Sohn verheißen. Als er nach Kanaan zog, war er 75 Jahre alt. Er hat Gott geglaubt, er ist dorthin gegangen, aber es passierte nichts. Es passierte nichts. Und dann, als er 86 Jahre alt war und Sarah 76, sagte sie, du pass mal auf, wir müssen uns jetzt was einfallen lassen. Gott unter die Arme greifen. Ihr wisst es, ne? Er hat sich mit der Magd eingelassen, Hagar. Sie hat einen Sohn bekommen, das war damals so üblich gewesen. Sie hat dann, Sarah hat diesen Sohn also quasi adoptiert und er galt dann als ihr Sohn und wäre damit rechtlich der Erbe geworden. Aber das waren nicht Gottes Pläne. Und von diesem Zeitpunkt aus bis 13 Jahre schwieg Gott. Schwieg Gott. Das war also die eine Situation von Abraham. Die andere war der, und das merken wir auch. Wie wurde Abraham zum Fürbitter? Nun, er hörte Gottes Stimme und in seiner ganzen Schwachheit gehorchte er. Er tat das, was Gott ihm auftrug. Er hörte Gottes Stimme, er lernte den Willen Gottes kennen und er setzte ihn um. Da würden wir doch mit dem Kopf schütteln. Muss er nicht erstmal so ein bisschen heiliger werden? Nein, Geschwister, der Herr spricht immer in unsere Lebenssituation hinein. Das sehen wir an den Menschen in der Bibel. Und was soll uns das machen? Es soll uns Mut machen. Gott sah deren Situation, deren Charakter, deren Schwächen und trotzdem hat er sich auf sie eingelassen. Sie berufen. Geschwister, und das tut er genauso mit uns. Er kennt uns, er kennt dich, er kennt mich. Aber dann ist die Entscheidung bei uns. Lasse ich mich darauf ein? Er ließ sich darauf ein. Er war gehorsam. Und das nächste war, was wir bei Abraham lesen, dass er dem Herrn Altäre baute. Immer und wieder stand es, er baute dem Herrn Altäre, er betete ihn an. Gott erschien ihm, das lesen wir. Er lernte also den Charakter Gottes kennen. Gott war sich nicht zu schade, Geschwister, sich Abraham zu offenbaren. Da sollten wir jetzt Amen sagen. Preis dem Herrn. Gott war sich nicht zu schade. Geschwister, deshalb sind wir heute Morgen hier, weil wir das erlebt und erfahren haben, weil Gott in unserem Leben hineingesprochen hat. Ich kann es so sagen und bezeugen. Manchmal wundere ich mich auch, wenn ich mich da so im geistlichen Spiegel betrachte und sage, Herr, du wusstest doch, worauf du dich einlässt. Und er hat es getan. Und warum hat er es getan? Geschwister, weil er uns lieb hat, weil er uns genau diesen Charakter offenbaren will, weil er uns genau prägen will, weil er Absichten und Pläne hat, weil wir wachsen sollen. Wachsen sollen wie dieser Kürbis, nicht um unsretwillen, sondern um seinetwillen. Geschwister, und dann, als Abraham 99 Jahre war, Sarah 89 Jahre, da erschien ihm der Herr und da begegnete er ihm, da erneuerte er noch einmal die Verheißung und um das zu unterstreichen, sandte er zwei Boten, lest diese Geschichte im 1. Mose 17 nach, da kamen diese beiden Boten und verhießen ihm, den Sohn. In einem Jahr wirst du ihn bekommen. Sarah hörte mit. Sie war im Zelt, wie es damals so Sitte war. Sie hat also diese Fremden nicht begrüßt, das stand einer Frau nicht zu, sie war im Zelt. Und als sie diese Botschaft hörte, was tat sie? Ja. Freunde, sie brach in Lachen aus. Ich stelle mir das wirklich so vor, das war kein Gekicher gewesen. Vielleicht hat sie in den letzten Jahren, und das hatte sie, wirklich nicht viel zum Lachen gehabt. Natürlich war sie die Fürstin gewesen, sie wurde von allen Seiten versorgt. Aber geistlich gesehen war es trockenes Land, 13 Jahre. Geschwister, und dann kommt Gott mit solch einer Botschaft? Wusste er nicht diese Situation? Doch. Geschwister, Lachen kann befreiend sein, oder? Gott brachte diese Sarah, die er nicht vergessen hatte, zum Lachen. Und Freunde, es ist wirklich komisch, wenn eine 90-Jährige schwanger wird und einen Sohn nochmal gebären soll. Gott hat Humor. Amen. Gott hat Humor. Ja, sonst würde er uns nicht erwählt haben und wir würden hier heute Morgen nicht sitzen. Gott hat Humor. Es blieb nicht nur bei diesem Lachen und wir wissen das eine. Er hat seine Verheißung, sein Wort eingelöst. Zu seinem Zeitpunkt. Wenn er den Zeitpunkt bestimmt hat. Vielleicht wartest du auch und sagst, Herr, ich habe doch so wunderbare Verheißungen bekommen. Auch wir als Gemeinde haben Verheißungen bekommen und warten und beten. Geschwister, wenn es durchbrechen wird, dann werden wir uns freuen und wir werden jubeln und lachen und fröhlich sein. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein, denn der Herr hat Großes an uns getan. Geschwister, das ist die eine Seite. Ich habe gesagt zu euch, ich will mit Fürbitte und über Fürbitte zu euch sprechen. Und jetzt kommen wir da drauf, genau in dieser Situation. Genau in dieser Situation sprach Gott weiter zu Abraham und sagte zu ihm, wie könnte ich dir die Absichten und Pläne verschweigen, die ich habe? Das drückt Vertrauen aus. Er kannte Gottes Stimme. Und dann sagte er weiter, ich habe das Geschrei um Sodom und Gomorra gehört. Und Gott sagte jetzt nicht weiter, ich bin herabgekommen, um sie zu vernichten, sondern ich habe gesagt, ich bin gekommen, um mir das anzuschauen. Gott wollte sich selbst ein Bild davon machen. Ja, wusste er das nicht? Natürlich wusste er das. Aber jetzt kommt Abraham ins Spiel, liebe Geschwister und liebe Freunde, und jetzt kommen wir als Gemeinde Jesu ins Spiel. Jesus sagt in seinen Endzeitreden, es wird sein wie zu den Zeiten Lots. Sie aßen, sie tranken, sie freiten, ließen sich freien, sie bauten und verkauften, bis Lot aus Sodom herausging und das Gericht kam. Also hat es auch etwas mit uns zu tun, mit unserem Auftrag, mit deinem, mit meinem, mit unserem Auftrag als Gemeinde. Gott kam, um sich die Sache selbst anzuschauen, zu prüfen. Geschwister, Gott ist nicht so, der sofort den Daumen runter macht. Er kommt selbst, um zu prüfen, was bedeutet das? Es bedeutet, um dem Menschen die Möglichkeit der Buße zu geben, der Umkehr. Es steht dort, dass Abraham mit Gott wandelte und mitging. Und in diesem Gehen mit dem Boten blieb er dann vor Gott stehen. Und diese Geschichte kennt ihr auch, dass er anfing, mit Gott, wie es damals im alten Orient war, zu handeln. Wir haben dieses schöne Wort Schachern. Habt ihr das Wort Schachern schon mal gehört? Ja. Das ist so auf dem Basar. Das ist ein jiddisches Wort, hat sich aber im Deutsch so festgesetzt. Man schachert, man verhandelt. Man zieht alle Register. Und da sagte Abraham, es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben, um 50 Gerechter willen, die darin wären? Gott hat noch nicht einmal über Gericht gesprochen. Aber Abraham wusste, wenn Gott kommt, wenn Gott prüft und wenn er dieses sieht, dann bleibt nur das eine übrig: Gericht. Abraham kannte die Zustände, die Umstände. Und dann sehen wir jetzt das eine, dass dieser Weg des Glaubens, den er mit Gott gegangen ist, diese Beziehung, die er hatte zu Gott, in ihm, in seinem Charakter, Spuren hinterlassen hat, Geschwister. Spuren hinterlassen hat. Spuren der Barmherzigkeit und der Liebe. Schon vorher hatte er seinen Neffen Lot, ja, man kann es wirklich sagen, aus dem Feuer, aus der Gefangenschaft gerissen. Auch das wisst ihr, als Sodom eingenommen wurde von einem fremden König und alle verschleppt wurden, hatte er ihn befreit. Aber Lot ging wieder zurück nach Sodom. Der ging wieder zurück an diesen Ort. Und jetzt hätte Abraham doch sagen können, du, einmal habe ich mein Leben für dich eingesetzt. Was hast du getan? Zurückgegangen. Du bist es nicht wert. Und was tat Abraham? Geschwister, er ging in die Fürbitte, er betete, er rang mit Gott. Worum? Um sich? Nein, um den Bruder. Um Sodom und Gomorra. Wenn dort 50 Gerechte sind, dann sagt Gott, werde ich es nicht tun. Und wenn wir das weiterlesen, er schachert weiter mit Gott. Und wenn aber 45 sind, ich werde es nicht tun. Und dann wird Abraham immer dreister in seiner Fürbitte. Wenn es 40 sind, 30, 20, wisst ihr, auf was sie sich geeinigt haben? Ja, auf 10. Wenn 10 Gerechte dort sind, wir reden immer so von der roten Linie. Warum waren diese 10 die roten Linie? Geschwister, das ist eine symbolische Zahl. Wir haben die 10 Gebote. Die 10 Gebote drücken die Gerechtigkeit Gottes aus. Gott ist gerecht. Gott ist ein gerechter Gott. Und darum ging es. Die Gerechtigkeit. Aber neben dieser Gerechtigkeit steht die Barmherzigkeit Gottes. Gott will nicht strafen. Was will Gott? Gott will retten, Gott will heilen, aber das kann er nur in seiner Gerechtigkeit. Wir haben es in Christus Jesus gesehen. Er hat den Gerechten für uns hingegeben. Und was hat Jesus vorher getan? Fürbitte getan. Hohe priesterliche Gebet. Ist heute nicht unser Thema. Aber wir sehen diese ganzen Parallelen, diese Linien, diesen roten Faden. Er tat Fürbitte. Er rang. Und es führte dazu, dass sein Lot und seine Familie gerettet wurde. Ein Lot, seine beiden Töchter, seine Frau wurden gerettet. Freunde, liest es bitte nach. Da steht drin, die Engel mussten sie packen und herausziehen aus der Stadt. Die wollten nicht, die konnten sich das nicht vorstellen. Wir können fast sagen, so waren die schon infiziert. Freunde, dagegen ist Corona gar nichts. Gegen diese Infektion der Sünde. Die war tödlich. Und Gott hat sie gerettet, Freunde. Die Engel haben sie herausgezogen. Ihr kennt die weitere Geschichte. Und sie sagten, dann ließen sie sie los und sagten, lauf, bringt euch in Sicherheit. Da, flüchtet in die Berge. Und was tat die liebe Frau Lot? Was tat sie? Sie rannte noch schneller. Habt ihr euch schon nicht mal so darüber Gedanken gemacht, warum handelt die so? Sie schaute zurück, ja. Sie musste alles zurücklassen. Freunde, sie konnte es nicht. Sie konnte nicht loslassen. Sie konnte nicht loslassen. Sie hat die Botschaft gehört und konnte nicht loslassen. Und was geschah? Es steht dort, sie erstarrte zur Salzsäule. Habt ihr schon mal Menschen erlebt, die nicht loslassen konnten? Die gefangen waren in dem Alten. Es können auch gute Sachen sein, aber es gibt eine Erstarrung. Sie erstarrte. Das ist die Geschichte. Und dennoch, Lot wurde gerettet, seine Töchter wurden gerettet, weil Abraham gebetet hat. Geschwister, weil er sich auf Gott eingelassen hat, weil er gehorsam war, nach dem Willen Gottes gefragt hat, diesen Willen in seinem Leben umgesetzt hat. Du wirst dich nicht entscheiden können und sagen, so ab heute werde ich jetzt mal Fürbitter. Ich werde für dien, das und jenes beten. Nein, du musst dich auf Gott einlassen, auf seine Stimme hören, seinen Weg gehen. Und ich kann dir sagen, und dann ist das vorprogrammiert. Dann wird man gar nicht anders mehr können, als diese Fürbitte zu tun. Geschwister, nichts ist wunderbarer, mitzuerleben und zu erfahren, wie Gott eingreift. Das begeistert mich immer und immer wieder. Wenn ich an meine Grenzen kam, wenn Ingrid und ich, an Grenzen kamen in unserem Leben, Familie, Gemeinde etc., was durften wir tun? Fürbitte einlegen. Geschwister, wofür sollen wir Fürbitte einlegen? Das ist eine ganz einfache und praktische Sache. Sollen wir für die Rettung der Welt beten? Sollen wir für die neue Bundesregierung beten? Natürlich sollen wir für unsere Regierung beten. Nein, wir beten für das, was Gott uns vor die Füße gelegt hat. Das hat Gott im Abraham vor die Füße gelegt. Und er hat es begriffen, er hat es aufgegriffen. Abraham, so, jetzt will ich noch einen Schritt weitergehen. 2. Könige 18, im 14. Jahr des Königs Hiskia zog herauf Sanherib, der König von Assyrien, gegen alle festen Städte Jerusalems und nahm sie ein. Kurz zur Geschichte. Das Nordreich Israels war schon von den Assyrern zerstört worden. Die Bewohner wurden in die Gefangenschaft verschleppt. Juda allein blieb über. So, nun wollte der Sanherib endlich mal Tabula Rasa machen, reinen Tisch. Das störte ihn alles dort, diese aufsässigen Juden. Er kam mit seiner ganzen Heeresmacht. Wir wissen, es waren eine große, große Anzahl, mindestens um die 200.000. Wir kommen nachher nochmal da drauf. Und die Taktik war die gewesen, wie heute. Man hat erstmal so die kleineren Städte alles eingenommen, dann hat man die Festungen belagert und Jerusalem, wer schon einmal da war, lag ja in dem Zentrum des Landes so ein bisschen geschützt von Bergen. Erstmal wollte er also alles andere platt machen und dann wollte er Jerusalem einnehmen, belagern und einnehmen. So macht man das heute genauso. Wo der Feind am schwächsten ist, angreifen. Und wir kennen den Begriff der psychologischen Kriegführung. Freunde, das ist nichts Altes, das kannten die Neues, das kannten die im Altertum auch schon. Er schickt nämlich einen Boten zu Hiskia mit einem Brief. Mit einem Drohbrief, würden wir heute so sagen. Ein Drohbrief aus der Hölle, ein Drohbrief des Satans, geschrieben an Hiskia und die Bewohner Jerusalems. Geschwister, habt ihr schon mal einen Drohbrief aus der Hölle vom Satan persönlich bekommen? Wenn nicht, freut euch. Aber die werden heute noch genauso verschickt. Wenn der Feind kommt und sagt, ich mach dich fertig, wer bist du? Und so tat er es auch. Er schrieb Hiskia und protzte, ach, ne, ich bin der Größte, der Stärkste, der Mächtigste. Ich habe alle Völker vernichtet. Und ihre Götter standen ihnen nicht bei. Und wer bist du jetzt, Hiskia? Wer ist dein Gott? Die anderen, die hatten mächtige Heere und alles gehabt. Du hast nichts. Und berufst dich dann noch auf solch einen Gott? Freunde, sagt einem da das Herz nicht in die Hose? Vor so viel Bosheit, Macht, Finsternis. Geschwister, was tat Hiskia? Das lesen wir in 2. Könige 19, Abvers 14. Als Hiskia den Brief von dem Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf zum Hause des Herrn und breitete ihn aus vor dem Herrn. Und Hiskia betete vor dem Herrn und sprach, Herr Gott Israels, der du über dem Cherubim thronst, du bist allein Gott über alle Königreiche auf Erden, du hast Himmel und Erde gemacht. Herr, neige dein Ohr und höre, Herr, tue deine Augen auf und sieh und höre die Worte Sanheribs, der Herr gesandt hat, um dem lebendigen Gott Hohn zu sprechen. Es ist wahr, Herr. Die Könige von Assyrien haben die Völker umgebracht und ihre Länder verwüstet und haben ihre Götter mit Feuer ins Feuer geworfen. Denn es waren nicht Götter, sondern Werke von Menschen, Holz, Stein. Darum haben sie sie vertilgt. Nun aber, Herr unser Gott, errette uns aus der Hand, damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Geschwister, diese Begebenheit spielt in meinem Leben und auch in unserem Leben als Ehepaar, als Familie eine ganz, ganz wichtige und große Rolle. Als ich so einmal eine Predigt darüber gehört habe oder eine Andacht, ich weiß es nicht mehr genau, es ist schon Jahre her, gelesen habe, da haben wir das praktiziert. Wenn der Feind uns Drohbriefe schickt, dieses Drohbrief ist jetzt im übertragenen Sinne gemeint, uns angreift, zerstören, kaputt machen will, was tun wir dann? Wie die aufgescheuchten Hühner rumrennen und sagen, wo ist der nächste Therapeut? Wie werde ich das jetzt los? Geschwister, den Brief nehmen, in das Heiligtum gehen, in das Allerheiligste. Der konnte noch nicht mehr ins Allerheiligste. Und diesen Brief ausbreiten, Gott zu Füßen legen und sagen, Herr, bitte liest dir das mal selbst durch, was der vorhat. Geschwister, haben wir es nicht gut? Hiskia hat keine Parolen ausgegeben und gesagt hat, durchhalten, durchhalten. Nein, seine Angst und sein Kummer und die des Volkes hat er auf seine Schultern genommen, hat sich vor Gott gedemütigt und gebeugt und ist eingetreten, ist eingetreten. Er hat Gott gerühmt, gelobt, gepriesen. Er hat diese Fürbitte eingelegt und er hat alles an Gott abgegeben. Ich weiß nicht, wie lange er dort gebetet hat. Aber Geschwister, wie hat Hiskia in dieser Nacht geschlafen? Was meint ihr? Ist jetzt eine rhetorische Frage. Steht nämlich nichts davon. Ich glaube, er hat entspannt in den Armen des Vaters geschlafen. Es ist immer so schön zu sehen, wenn die Kinder klein sind, wenn sie dann etwas Schlimmes erlebt haben, sich gestoßen haben oder verletzt sind, vielleicht bedroht worden. Manchmal kommt es sogar vor, dass eigene Geschwister sich so untereinander behaken. Dann läuft man zum Vater, zur Mutter. Dann wird man auf dem Arm genommen. Dann wird man getröstet. Dann wird man vielleicht sogar noch, wie die Mutter das tut, hin und her gewiegt. Ein Lied gesummt und was geschieht? Das Kind kommt zur Ruhe und was geschieht? Es schläft ein in den Armen der Mutter, in der Sicherheit und Geborgenheit. Aus dieser schlimmen Situation heraus erlebt es, ich bin sicher und geborgen. Geschwister, so ist unser Gott, noch viel größer. Das sollen wir erfahren, die Sicherheit, die Geborgenheit, die Ruhe bei ihm. So, Hiskia schlief und was tat der Herr? Ich möchte mal fast sagen, er hat Überstunden für das Volk Gottes gemacht. Und wenn Gott arbeitet, braucht er nur einen Engel dazu. Und in dieser Nacht fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und als man sich früh am Morgen aufmachte, siehe, da lag alles voller Leichen. Geschwister, solch eine riesige Schar in einer Nacht gerichtet. Nur er und vielleicht ein paar Leute blieben übrig. Und dann lesen wir weiter, dass der Sanherib abzog in sein Land, also seine Stadt nach Ninive kam. Und dann lesen wir, und als er anbetete im Haus seines Gottes Nisroch, erschlugen ihn mit dem Schwert seine beiden Söhne. Er hat den lebendigen Gott verhöhnt. Und dann ging er in den Tempel seines Gottes. Gott hat sein Volk behütet und bewahrt und beschützt. Ja, vor der Übermacht. Und sein Gott, was konnte der? Nichts. Seine eigenen Söhne haben ihn über die Klinge springen lassen. So groß ist unser Gott. Geschwister, breite deine Sorgen, deine Nöte, deine Probleme aus vor dem lebendigen Gott. Bring sie ins Allerheiligste und lass sie dort liegen. Sag, Herr. Und wenn sie dir wieder folgen wollen, wie so ein kleines Hündchen, versteht ihr? Ist ja so mit den Sorgen. Immer wieder hinbringen, immer wieder abgeben, immer wieder sagen, ja, hier. Das war also jetzt Hiskia. So, und jetzt möchte ich euch etwas von James Frazer sagen. Kennt jemand den Namen James Frazer? Das ist eine hochinteressante und spannende Biografie. Habe ich vor Jahren gelesen, kann ich nur empfehlen. James Frazer wurde 1886 in England, Großbritannien geboren. Er war, wie wir das heute so sagen würden, ein hochbegabtes Kind. Hochbegabt. Er hatte eine glänzende wissenschaftliche Karriere. Er wollte also, hat studiert, wollte Ingenieurwesen. Mit 20 Jahren gab er in London sein erstes Klavierkonzert. War also auch gesellschaftlich anerkannt. Und dann fiel ihm ein Traktat in die Hand, als er dort 20 Jahre alt war. Und in diesem Traktat wurde die Not der Heiden geschildert. Da wurde geschildert, wir würden heute sagen, wie es also in der dritten Welt, kannten sie noch nicht den Begriff, sondern in den Heidenländern aussah. Dass Millionen von Heiden verloren gehen. Warum? Weil sie keinen nicht die Botschaft hören. Not, Elend, Unterdrückung, es wurde alles geschildert. Und zum Schluss stand dann die Frage, was ist dein Beitrag? Was ist dein Beitrag dazu, den Auftrag Jesu, den Missionsauftrag zu erfüllen? Die Antwort musste er sich selbst geben. Und wie war die Antwort? Er hat die Stimme Gottes gehört wie ein Jesaja. Und was sagte Jesaja? Herr, sende mich. Der machte nicht Platz und sagte, okay, ich muss einen Aufruf in unserer Gemeinde. Hier sind so tolle Menschen. Sende mich. Und dann hat er sich mit 21 Jahren bei der China-Inland-Mission, die von Hudson Taylor gegründet wurde, gemeldet. Und wollte ausreisen. Es gab nur ein kleines Problem. Er war immer wieder ohrenkrank, Mittelohrentzündung. Sagten, ja, tut uns leid. Begar, alles schön gut, aber so können wir sie nicht aussenden. Dann hat Gott eingegriffen, geheilt und mit 22 Jahren ging er nach China. Er ging in den Westen, er ging in eine Provinz Yunnan, die sehr gebirgig ist. Er konnte übrigens, also war wissenschaftlich begabt, aber war auch ein guter Bergsteiger, zu dem Lisu-Volk. Die waren arm, die waren aggressiv gewalttätig, die hatten wenig zu essen, weil in den Bergen da wuchs nichts. Das Essen, das sie hat, war schlecht minderwertig. Es war sogar manchmal so gewesen, dass Frazer tagelang nichts aß. Warum? Weil er sich vor diesem Essen ekelte. Bis der Hunger so groß war, dass er es gegessen hat. Lies diese Biografie nach, also wie gesagt, toll. Und dann beteten sie die Dämonen an. In ihren Häusern waren Altäre, waren Regale, da waren sie aufgestellt. Keine guten Voraussetzungen, um Mission zu betreiben. Er tat alles, er setzte sich ein. Mäßiger Erfolg und die Leute, die sich bekehrt haben, bei den ersten Schwierigkeiten, drehten sie wieder um und gingen zurück. Und als er so unten am Boden war, schon überlegte, ist das der richtige Platz für mich hier? aufgeben wollte, schrieb er seine Mutter, schilderte ihr diese ganze Situation und bat in dem Brief, bitte bete für mich und bitte such Menschen. Ne? Er wusste nämlich, dass seine Mutter jede Woche, wie das in England so üblich war, sich mit den Damen der Gesellschaft, also er kam aus guter Gesellschaft, traf und zum Tee trinken traf, bitte betet für mich. Sie las diesen Brief vor und was taten diese Frauen, die noch nicht mal vielleicht Ämter in der Gemeinde hatten? Sie beteten. Liebe Geschwister, sie beteten. Und was tat Gott? Er antwortete. Geschwister, er antwortete. Dieses Gebet der Frauen führte dazu, dass sich Türen aufschlossen, dass sich Wege bahnten, dass Gemeinden entstanden, Familien, Dörfer sich bekehrten. Geschwister, nun kommt das Beste. Vor Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr, 2, 3 Jahren, habe ich mal einen Bericht über China gesehen, genau über diese Provinz Yunnan und genau über diese Lisu, über dieses Lisu-Volk. Und was haben sie dort im Fernsehen berichtet? Die Geschichte von James Fraser. Die haben das genauso gesagt, dass er als Missionar dahin gegangen ist, die Not und das Elend geschildert. Geschildert, wie sich aber dann unter seinem Dienst Gemeinden gründet. Dieser Fraser, die hatten kein Alphabet gehabt. Er hatte für sie ein Alphabet, eine Grammatik entworfen, eine Schriftsprache, so dass die Bibel übersetzt werden konnte. Und das Größte war, und dann haben sie einen Gottesdienst gezeigt, wie dieses Volk dort Gott anbetet, lobt und preist und erwähnt, dass der Kommunismus es nicht geschafft hat, die Gemeinde Jesu unter dem Lisu-Volk zu zerstören. Der Kommunismus, die Kulturrevolution, die ich geschichtlich noch miterlebt habe. Da haben wir nicht viel gehört, aber in den Nachrichten, ich kann mich noch daran erinnern, in den 60er bis Anfang der 70er Jahre, da gab es Bücher, Berichte, alles wurde platt gemacht. Aber die Gemeinde Jesu nicht. Geschwister, weil gebetet wurde und Fürbitte eingeleitet wurde, natürlich hat nicht nur dieser Frauenkreis dann für sie gebetet. Fraser wurde bekannt, sein Dienst weltweit. Er war in Amerika, Kanada, wird berichtet. Durch dieses Zeugnis sind viele in die Mission gegangen. Aber die Grundlage, Geschwister, ist die Fürbitte. Und deshalb habe ich gesagt, Fürbitte, der priesterliche Dienst der Fürbitte. Ich, du, wir als Gemeinde sind dazu berufen. Ich möchte jetzt noch beten, dann werden wir 2 Lieder hören und dann wollen wir uns eine Zeit des Gebetes nehmen, wo wir Gott loben, danken und preisen wollen, wo wir aber auch in der Fürbitte für Brüder und Schwestern, für die Gemeinde Jesu eintreten dürfen. Herr Jesus, ich danke dir und ich preise dich dafür, dass du der Mächtige, der Lebendige, der große und wunderbare Gott bist und dass du das Schreien deiner Kinder hörst und dass du unsere Gebete vor dem Vater bringst und du selbst vertrittst uns vor dem Vater und du hast uns den Geist Gottes gesandt, der uns über Bitten und Verstehen vertritt. Danke für diese wunderbare Zusage. Danke für diese Verheißung. Amen.